Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Klimawandel in Nordrhein-Westfalen, ein zentrales Thema des Landesumweltamtes in Düsseldorf. Antje Kruse von der dortigen Klimawandelkoordinierungsstelle spricht mit Stefan Prott von der Energieagentur NRW über aktuelle Projekte, Aufgaben und langfristige Ziele der Abteilung. Herzlich willkommen zur 7. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern die Aufgaben des Landesumweltamts einmal vorstellen?
Ja, das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, kurz LANUF genannt, ist die technisch-wissenschaftliche Fachbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen für den Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Das LANUF ist auch eine Landesoberbehörde mit vielfältigen Aufgabengebieten. Das geht vom Naturschutz über die Fischereiökologie. Wir beschäftigen uns mit der Luftreinhaltung, mit dem Gewässerschutz, mit Geräuschen und Erschütterungen, mit Bodenschutz, mit der Abfallwirtschaft, Umweltmedizin. Im LANUF sind auch verschiedene Institutionen beherbergt, wie zum Beispiel die Natur- und Umweltschutzakademie, kurz NUA genannt. Und auch mein Fachbereich, quasi die zentrale Informations- und Koordinationsstelle für Klimaschutz und Klimawandel, ist im LANUF angesiedelt. Das LANUF wurde im Jahr 2007 aus verschiedenen Vorgängerinstitutionen gegründet. Insgesamt arbeiten im LANUF rund 1400 Menschen an den Themen unserer Zeit, am Umweltschutz, am Naturschutz, am Klimaschutz und auch am Verbraucherschutz.
Was beschäftigt Sie in der zentralen Informations- und Koordinierungsstelle für Klimaschutz und Klimawandel?
Wir beobachten zum einen die Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels in Nordrhein-Westfalen, dokumentieren sie und stellen sie der Öffentlichkeit über verschiedene Internetplattformen, wie zum Beispiel dem Klimaatlas oder dem Klimafolgenmonitoring oder auch über verschiedene Publikationen zur Verfügung. Hier geht es auch um Fragestellungen, wie kann man sich an die Folgen des Klimawandels anpassen oder wie wird sich das Klima in NRW bis zum Ende des Jahrhunderts entwickeln. Andererseits sind wir im Bereich Klimaschutz tätig. Hier gehen wir unter anderem der Frage nach, welche Potenziale es an erneuerbaren oder klimafreundlichen Energiequellen in NRW gibt. So haben wir schon verschiedene Potenziale untersucht, wie zum Beispiel die der Solarenergie, der Bioenergie, der Oberflächenladen, Geothermie, die Potenziale vom Warmkuppenwasser und so weiter und so fort. Und aktuell bearbeiten wir gerade die 10. Energiequelle, also wir sind jetzt schon zweistellig geworden in unseren Potenzialstudien. Auch hier publizieren wir die Ergebnisse und stellen sie über das Fachinformationssystem Energieatlas der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und zu guter Letzt beschäftigen wir uns natürlich auch damit, wie wir als Institution LANUF selbst bis zum Jahre 2030 klimaneutral werden können.
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wo und wie ist der Klimawandel in Nordrhein-Westfalen spürbar?
Wir im LANUF beschäftigen uns mit Zahlen, Daten und Fakten. Wenn man dem Klimawandel auf die Spur kommen möchte, muss man sich besonders lange Zeitreihen anschauen und die Ergebnisse dann miteinander ins Verhältnis setzen, weil zum Beispiel eine einzelne Hitzewelle oder ein Starkregenereignis ist noch nicht der Klimawandel. Also erst die Häufung dieser Ereignisse über eine lange Zeit gibt uns Auskunft über den Klimawandel in Nordrhein-Westfalen. Wir können zum Glück auf eine sehr lange Zeitreihe zurückgreifen, denn seit 1881 misst der Deutsche Wetterdienst das Wetter in Nordrhein-Westfalen mit verschiedenen Wettermessstationen, wo Niederschläge und Temperatur aufgenommen werden. Und in Betrachtung der langen Zeiträume ist festzustellen, dass wir eine Erwärmung in Nordrhein-Westfalen haben und eine Veränderung in den Niederschlägen. Also mit Blick auf die Temperatur haben wir insgesamt einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad seit 1881. Und dieser Temperaturanstieg verläuft in einer erdgeschichtlich gesehen noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Mit der Folge, dass sich halt unsere Ökosysteme nicht an diese Veränderungen so schnell anpassen können. Man sieht das zum Beispiel an den Fichtenwäldern. Bei den Niederschlägen gibt es auch eine Veränderung. Wenn man die lange Zeitreihe anschaut, sieht man eigentlich nicht, dass da was signifikant nach oben oder nach unten gegangen ist. Aber die Niederschläge verschieben sich in den Jahreszeiten. So sind zum Beispiel die Winter nässer geworden. Und bei den Sommern merken wir einen leichten Rückgang in der Niederschlagsmenge. Und die Niederschläge kommen vermehrt auch als Starkregen runter.
Wie machen Sie auf diese Herausforderungen zum Klimawandel als Landesumweltamt aufmerksam?
Wir betreiben verschiedene Internetseiten zum Thema Klimaschutz und Klimawandel in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir neue Zahlen, Daten, Fakten erheben, die werden halt meistens mit Pressemitteilungen oder über Twitter kommuniziert. Wir als Klimawandelkoordinierungsstelle halten viele Vorträge im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen oder auch Fachforen. Wir haben zum Beispiel selber einen Klimamessestand, mit dem wir dann auf verschiedenen Messen oder Veranstaltungen dabei sind. Und letztes Jahr waren wir zum Beispiel gemeinsam mit dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium und der Energieagentur in den Regionen, um die Kommunen, also was halt die Zielgruppe bei dieser Veranstaltungsreihe war, über den Klimawandel und den Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen zu informieren.
Das sind vielfältige Angebote. Wie häufig werden Sie denn auch direkt aus der Bevölkerung angesprochen, wenn es um Fragen des Klimaschutzes und des Klimawandels geht?
Also in der Tat haben wir seit dem Dürrejahr 2018 verstärkte Anfragen von wirklich verschiedenen Akteuren. Das geht von der Kolpingemeinde über Fachhochschulen, Universitäten. Das geht über Regionalräte, Volkshochschulen, einzelne Kommunen fragen an, Fischereiverbände bis hin zum Öko-Milchviehverband quer durch verschiedene Bereiche und Themen. Darüber hinaus merken wir es auch an den gestiegenen Seitenaufrufen unserer Fachinformationssysteme oder auch an verschiedenen E-Mails, die uns erreichen mit verschiedenen Datenanfragen. Also ganz eindeutig, seit 2018 steigt das Interesse am Thema massiv an und das merken wir auch.
Eines dieser Instrumente ist ja der Energieatlas Nordrhein-Westfalen. Wie trägt er dazu bei, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien und der aktive Klimaschutz vorangehen?
Ja, im Energieatlas bündeln wir verschiedene Informationen zu den erneuerbaren und klimafreundlichen Energieträgern in NRW. Zum Beispiel haben wir jede einzelne erneuerbare Energieanlage im Energieatlas verzeichnet und können so ein Ausbaumonitoring machen. Des Weiteren werden die Ergebnisse unserer Potenzialstudien im Energieatlas veröffentlicht, weil es ist einfach so, eine Potenzialstudie, das ist ein Werk von 150 Seiten, die stellt sich ja niemand in den Schrank und guckt die jeden Tag an, sondern es geht darum, die Informationen aufzubereiten und den Anwendern zur Verfügung zu stellen. Und das machen wir halt im Energieatlas. Der Charme vom Energieatlas ist einfach, dass man sich den Ausbaustand und auch die Potenziale auf den verschiedenen Verwaltungsebenen anschauen kann. Also man kann da Zuschnitte machen, wie sieht's im Regierungsbezirk aus, wie sieht's in den Landkreisen aus, bis hin zu, wie sieht's in meiner Gemeinde aus. Oder man kann da auch eine Adresse eingeben und sich dann vor Ort orientieren, wie der Ausbaustand der erneuerbaren Energien ist, beziehungsweise welche Potenziale vor Ort vorhanden sind.
Ein weiteres Angebot des Landesumweltamtes ist das Solarkataster Nordrhein-Westfalen. Was verbirgt sich genau dahinter?
Also das Solarkataster, das haben wir auch in den Energieatlas integriert. Der Energieatlas ist quasi das Dach, der das Solarkataster oder auch zum Beispiel das Wärmekataster beherbergt. Und mit dem Solarkataster haben wir uns jedes einzelne Dach in Nordrhein-Westfalen angeschaut und analysiert. Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen 11 Millionen Dächer. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und bei der Analyse haben wir quasi geschaut, wie hoch ist die Sonneneinstrahlung, gibt es eine Verschattung, wie ist das Dach ausgerichtet. Und daraus wurden dann die Potenziale für die Photovoltaik berechnet. Und zwar mit dem Ergebnis, dass wenn man wirklich alle Potenziale der Dachflächen in Nordrhein-Westfalen nutzen würde, wir eine Strommenge von 68 Terawattstunden produzieren könnten. Das heißt, die Hälfte des Bruttostromverbrauchs von Nordrhein-Westfalen könnte theoretisch durch Dachflächen Photovoltaik gedeckt werden. Diese Ergebnisse haben wir dann über das Solarkataster für die Bevölkerung quasi für jeder Mann und jeder Frau zugänglich gemacht. Und man kann im Solarkataster über die Adresseingabe sein Dach anwählen und schauen, ob es für die Photovoltaik geeignet ist. Wenn man dann sein eigenes Dach anklickt, startet der Wirtschaftlichkeitsrechner und in diesem Wirtschaftlichkeitsrechner kann man dann seine eigenen Eckdaten eingeben. Zum Beispiel, wie hoch ist mein Stromverbrauch, wie ist das Verbrauchsprofil, also sprich, bin ich eher tagsüber zu Hause oder eher abends. Habe ich ein Elektroauto im Haushalt? Man kann dann auch einstellen, wie alt seine Elektrik im Haus ist. Und mit all diesen Angaben berechnet dann der Wirtschaftlichkeitsrechner die Amortisationszeit und die Kosten für die eigene PV-Anlage. Das Solarkataster wird, wie ich finde, auch ganz gut angenommen. Wir haben durchschnittlich über 4.500 Besucher pro Monat. Und die Absprungrate dieses Angebots liegt bei 3%. Also das bedeutet, von 100, die reingucken, sagen 3, nö, das ist nichts für mich und da gehe ich wieder sofort raus. Das sind meines Erachtens eigentlich ganz gute Zahlen, wobei ich finde, man kann die noch durch mehr Öffentlichkeitsarbeit steigern, sodass quasi mehr Menschen sich für eine eigene Photovoltaikanlage interessieren.
Aber das ist ja schon ein sehr deutlich messbarer Zuspruch, den Sie dort erfahren. Warum glauben Sie, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien eine unabdingbare Notwendigkeit, um dem Klimawandel entgegenzuwirken? An der Stelle würde ich gerne noch ein Stichwort weitergehen und den Artenschutz mit in den Fokus nehmen. Wie deutlich ist erkennbar, dass der Klimawandel sich auch auf die Zusammensetzung von Flora und Fauna auswirkt?
Der derzeit stattfindende Klimawandel ist zurückzuführen auf die massiv angestiegene Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre. Ja, diese wiederum gehen zum größten Teil auf CO2-Emissionen zurück, die durch die Verbrennung von fossilen Energierohstoffen entstehen. Zum einen müssen wir Energie einsparen und die benötigte Energie ohne schädliche Treibhausgase produzieren. Und das funktioniert nun mal nur mit den erneuerbaren Energien. Ja, um auf den zweiten Teil Ihrer Frage zu kommen, ich verstehe daher auch manchmal nicht die verhärteten Fronten zwischen der Windenergie und den Vogelschützern. Also was wir bereits jetzt schon beobachten, sind Arealverschiebungen bei den kälteliebenden Vogelarten aufgrund des Klimawandels. Das macht deutlich, dass wir beim Ausbau der Windenergie miteinander und nicht gegeneinander arbeiten müssen. Der Ausbau von Windenergie ist wichtig. Ebenso wichtig sind aber auch die Belange des Artenschutzes. Hier sind wirklich Kompromisse gefragt. Ich meine, technisch ist ja schon einiges möglich. Mein Appell ist, das Große und Ganze im Auge zu behalten, denn wir wollen am Ende alle die Natur und das Klima schützen.
Aktuell nehmen wir wahr, auch in der Berichterstattung der Medien, dass vor allem Landwirte, Waldbauern und Förster mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Können Sie uns da einen Einblick geben?
Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist es in Nordrhein-Westfalen spürbar wärmer geworden. Und dieser Trend ist in allen Jahreszeiten spürbar. Gleichzeitig haben sich die Niederschlagssummen über das Jahr gesehen, trotz großer Variabilitäten, nicht stark geändert. Seit 2008 haben wir sogar unterdurchschnittliche Niederschlagssummen. Eine Entwicklung, die sich besonders in den letzten Jahren nochmal verstärkt hat. Insgesamt ist über die lange Zeitreihe eine Verschiebung der Niederschläge in den Winter festzustellen. Im Sommer hingegen zeigt sich kaum eine Veränderung bis zu einem leichten Rückgang. Ja, in Kombination gestiegene Temperaturen, zurückgegangene Niederschläge findet eine höhere Verdunstung statt, sodass wir beispielsweise im Jahr 2018 zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen eine negative klimatische Wasserbilanz hatten. Das bedeutet, dass die Verdunstung größer ist als die Niederschläge. Ja, und dieses Defizit aus 2018, das hat sich bis jetzt aufgebaut und angereichert, sodass, um dieses Defizit wieder aufzuholen, es 4 Monate am Stück ununterbrochen regnen müsste. Ja, und diese Trockenheit, die wir haben, die findet sich vor allen Dingen in den Bodenschichten wieder, wo zum Beispiel die Fichte wurzelt. Durch den Wassermangel konnte die Fichte nicht mehr genügend Abwehrstoffe produzieren und wurde dann anfällig gegen den Burgenkäfer. Die Folge ist überall zu sehen, massives Fichtensterben in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland. Ja, natürlich spürt auch die Landwirtschaft die Folgen. Ja, und eine weitere Folge ist, dass durch den Temperaturanstieg die Pflanzen früher anfangen zu blühen. Insgesamt hat sich die Vegetationszeit in Nordrhein-Westfalen um mehr als 2 Wochen verlängert. Der frühere Blühbeginn birgt die Gefahr von Spätfrösten, die dann noch die Blüten und somit die Ernte schädigen können. Und auch die Temperaturzunahme in den Wintermonaten bedeutet, dass Schädlinge nicht mehr absterben und dann im nächsten Jahr die Ernte schädigen können.
Ich würde gerne zu den einzelnen Technologien der erneuerbaren Energien weitergehen und nach der Windenergie mich erkundigen. Derzeit erarbeiten Sie die Potenzialstudie Windenergie, die sehr interessiert erwartet wird. Können Sie uns hier etwas zum aktuellen Stand sagen, beispielsweise mit welcher Methodik Sie vorgehen?
Ja, also wir hoffen auch bald, dass wir die Windpotenzialstudie veröffentlichen können. Die Potenzialstudien sind im Prinzip gleich aufgebaut. Am Anfang steht die Flächenanalyse. Es werden alle Flächen in Nordrhein-Westfalen bewertet. Es gibt Ausschlussflächen, wo die Windenergie eindeutig nicht hin kann. Das sind zum Beispiel bebaute Bereiche. Es gibt die sogenannten Einzelfallprüfungsflächen. Da muss wirklich im Einzelfall geprüft werden, kann da die Windenergie hin oder kann die nicht hin. Und es gibt die Potenzialflächen, also Flächen ohne Restriktionen für die Windenergie. Diese verschiedenen Flächenkategorien werden übereinander gelegt und miteinander verschnitten. Und im Ergebnis haben wir dann pro Szenario zwei Varianten, eine Minimalvariante und eine Maximalvariante, je nachdem, ob die Einzelfallprüfungsflächen für die Windenergie in Frage kommen oder nicht. Ja, diese Flächensortierung und Flächenbewertung, die haben wir gemeinsam mit einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe vorgenommen, mit Akteuren aus den Ministerien und von den Verbänden. Zur Flächenanalyse ergeben sich dann die sogenannten Potenzialflächen. Und diese Potenzialflächen werden mit einer Referenz-Windenergieanlage besetzt. Also 2012 hatten wir da zum Beispiel eine 3-Megawatt-Anlage mit einer Gesamthöhe von ungefähr 185 Metern. Und jetzt arbeiten wir mit einer stärkeren Anlage. Die Referenzanlage jetzt hat 5,3 Megawatt und ist natürlich auch höher. Die Referenzanlage ist 240 Meter hoch. Diese Referenzanlage, die platzieren wir dann auf den Potenzialflächen, natürlich mit den nötigen Abständen zueinander. Ja, als Ergebnis der Studie bekommt man dann eine mögliche Anlagenzahl, eine mögliche installierbare Leistung, Ertrag und so weiter und so fort. Und weiterhin können wir natürlich dann dieses Modell nach verschiedenen Gesichtspunkten auswerten, zum Beispiel wie viele Windenergieanlagen gibt es in den einzelnen Verwaltungseinheiten. Wir können auch dann die platzierten Windenergieanlagen sortieren. Sind das Einzelanlagen oder sind das zum Beispiel Parkanlagen? Wir sind eigentlich schon sehr weit mit der Windpotenzialstudie und wir versuchen halt auch noch die aktuell laufenden politischen Diskussionen auf den verschiedenen Ebenen, insbesondere zum Thema Vorsorgeabstände, mit einzubringen. Deswegen kann ich jetzt leider noch kein konkretes Datum nennen, wann wir die Windpotenzialstudie veröffentlichen.
Ich würde eine kurze Zwischenfrage noch zum Thema Repowering stellen. Ein Zauberwort, das relativ verkürzt sagt, wir ersetzen alte Technologie gegen neue, wesentlich effizientere Technologie. Nun nehmen wir aber auch durchaus wahr, dass Repowering-Flächen nicht ohne weiteres mit größeren Maschinen ausgestattet werden können, weil dort eben genau Abstandsregelungen nicht nur zur Wohnbebauung, sondern eben auch zu Naturschutzflächen von großer Bedeutung sind, die einen solchen effizienteren Ausbau solcher Anlagen behindern können. Das sind natürlich Dinge, von denen ich glaube, dass Sie zwar darauf hinweisen können bei einer solchen Studie, aber im Grunde genommen auch noch keine Klärung herbeiführen können.
Vielen Dank für die Frage. Das ist in der Tat eine Frage, die uns stark bewegt, weil die EEG-Förderung läuft Ende 2020 für die ersten Windenergieanlagen nach diesen 20 Jahren aus. Und viele dieser Anlagen können halt ohne die EEG-Zulage nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden und werden daher wahrscheinlich infolgedessen stillgelegt. Ja, die Betreiber sind dann anschließend verpflichtet, die stillgelegten Anlagen zurückzubauen. Die Standorte sind dann häufig für die Windenergienutzung verloren, denn sehr oft können am konkreten Standort der Altanlage moderne, das heißt größere Anlagen nicht errichtet werden, da sie größere Abstände wiederum zu Wohngebäuden benötigen oder es Probleme mit dem Planungsrecht in der Gemeinde gibt. Unterm Strich befürchte ich, dass in NRW in den nächsten Jahren durch den Rückbau von Altanlagen viel Leistung verloren geht, als wie durch das Repowering aufgefangen werden kann. Wichtig ist meiner Ansicht nach daher die schnelle Umsetzung von Maßnahmen, die dafür sorgen, dass alte Anlagen auch nach dem Ende der EEG-Vergütung weiter betrieben werden können.
Wenn nun feste Abstände zwischen Wohnbebauung und Windenergieanlagen festgelegt würden, wie viel Fläche würde für die Windenergie in Nordrhein-Westfalen noch zur Verfügung stehen?
Diese Frage kann ich jetzt pauschal gar nicht so beantworten. Alle stürzen sich auf diese Vorsorgeabstände, aber die am Ende zur Verfügung stehende Fläche ist nicht nur abhängig von den Abständen zur Bebauung, sondern es gibt auch zahlreiche weitere größere Einflussfaktoren, die unter Umständen auch stärker ins Gewicht fallen. Zum Beispiel, ist Windenergie im Wald möglich? Oder ist Windenergie in Landschaftsschutzgebieten möglich? Dazu kommen zahlreiche weitere Aspekte, die im konkreten Fall vor Ort die Möglichkeiten der Windenergienutzung beeinflussen. Zum Beispiel das Planungsrecht. Es gibt in den Kommunen Flächennutzungspläne, die zum Teil Windkonzentrationszonen ausweisen, mit Höhenbeschränkungen für Windenergieanlagen. Oder auch, wie sieht es dann konkret vor Ort mit dem Artenschutz aus? Also das sind alles Faktoren neben diesen aktuell zur Debatte stehenden Vorsorgeabständen, die dann schlussendlich ja das Platzangebot für die Windenergie beeinflussen.
Wenn wir den Ausstieg aus den fossilen Energien schaffen wollen, dann führt an den Erneuerbaren nun überhaupt kein Weg dran vorbei. Was glauben Sie, wo wir dort die größten Potenziale erschließen können? Wie sieht es vor allen Dingen im Bereich der Photovoltaik aus?
Ja, also stromseitig sehe ich die größten Potenziale in NRW in Wind und vor allem in Photovoltaik. Die Potenziale der Wasserkraft und der Biomasse sind ja fast ausgeschöpft. Das haben die Potenzialstudien auch gezeigt. In Nordrhein-Westfalen haben wir einen Bruttostromverbrauch von ungefähr 150 Terawattstunden pro Jahr. Und unsere Potenzialstudie zur Dachflächenphotovoltaik hat beispielsweise gezeigt, dass wir 68 Terawattstunden Strom allein von unseren Dächern ernten könnten. Derzeit nutzen wir nur zwischen 3 und 4% dieses Potenzials. Aber auch entlang von großen Straßen, von Schienenwegen, Brachflächen existieren noch erhebliche Potenziale für die Freiflächenphotovoltaik, die in Nordrhein-Westfalen auch eine Rolle spielen kann. Bislang sind wir da aber sehr schlecht unterwegs. Wir haben insgesamt in ganz Nordrhein-Westfalen nur 355 Freiflächenanlagen. Also ich finde, da ist noch wesentlich mehr drin. Wenn man jetzt den gesamten Energieverbrauch anschaut, müssen wir uns noch stärker der Wärme und dem Verkehr widmen und hier klimafreundliche Lösungen finden. Über die Hälfte des Endenergieverbrauchs findet im Sektor Wärme statt. Hier geht es um den Raumwärmebedarf von Gebäuden und auch um den Prozesswärmebedarf der Industrie. Meines Erachtens ist die beste Energietechnologie das Energieeinsparen.
Sie sprachen gerade die Freiflächen an. Was glauben Sie, welche Möglichkeiten zur massiveren Ausnutzung von Freiflächenanlagen es denn noch gibt?
Ja, das derzeit gültige EEG nennt hier verschiedene Flächenkategorien, in denen Freiflächenanlagen finanziell unterstützt werden. Das sind die Randstreifen der Bundesautobahnen, die Randstreifen der Bahn, Brachflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, stillgelegte Bergbaugebiete, Halden und Deponien und Parkplätze. Darunter verbirgt sich in Nordrhein-Westfalen noch eine Menge an Potenzial für Freiflächenanlagen. Allerdings stellen wir auch fest, dass es mittlerweile neu gebaute Anlagen gibt, die eben nicht in diesen EEG-Basisflächen stehen. Es scheint sich also auch zunehmend zu lohnen, die Freiflächenanlagen außerhalb der geförderten Flächenkategorien zu errichten. Ja, Freiflächenanlagen können mittlerweile teilweise schon ohne jegliche Subventionen am Markt mit den konventionellen Kraftwerken konkurrieren. Und die technische Weiterentwicklung ist hier noch nicht am Ende, sodass es ja zukünftig weiter Verbesserungen geben wird und wir auch dazu kommen müssen, das Potenzial für die Freiflächen-PV weiter zu unterstützen und auszubauen.
Kommen wir zur Biomasse. Sie sprachen vorhin schon den Leidensweg der Fichtenwälder in Nordrhein-Westfalen an. Der Borkenkäfer ist dort einer der Haupttäter, der unterwegs ist neben der Trockenheit. Die betroffenen Waldbauern müssen enorme wirtschaftliche Verluste hinnehmen. Die Nutzung der Windenergie und auch der Photovoltaik auf diesen betroffenen Flächen könnte eine Möglichkeit sein, dass die Waldbauern Einnahmen generieren können. Glaubt das LANUF, dass hier deutliche Potenziale zur Unterstützung der Energiewende in Nordrhein-Westfalen zu heben sind?
Es ist nun mal so, dass durch die Änderung des Landesentwicklungsplans es nur noch in Ausnahmefällen möglich ist, zum Beispiel Windenergieanlagen im Wald zu errichten. Aber wenn zum Beispiel sehr waldreiche Kommunen oder Gemeinden es nicht schaffen, der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen, besteht halt noch die Möglichkeit, dass man in den Wald geht. Also das bedeutet, zu 100% ausgeschlossen sind Windenergieanlagen im Wald nicht. Und im Einzelfall ist es wirklich eine Überlegung wert und sicherlich auch machbar, dass die Windenergie in den Wald kommt.
Wir sprachen vorhin auch schon über das Thema Flächennutzungsplanung. Wie werden denn die Ergebnisse der Untersuchung und der Studien des Landesumweltamtes von Seiten der Kommunen genutzt und nachgefragt?
Wenn wir als Landesumweltamt eine Zahl zu den erneuerbaren Energien veröffentlichen, findet das natürlich landesweit eine sehr große Resonanz. Und dadurch, dass wir die Ergebnisse auch regionalisiert darstellen über den Energieatlas, kommen sie natürlich auch bei den Kommunen und Kreisen an und werden dort natürlich auch vor Ort aufgenommen und diskutiert. Von daher gibt es Resonanz. Wir haben auch eine konkrete Anwendung für die Kommunen. Im Solarkataster gibt es zum Beispiel die Funktion eines permanent Links. Dann können sich die Kommunen das Solarkataster auf ihren Internetseiten einbauen, und zwar gezoomt auf ihr Gemeindegebiet. Die nutzen das auch sehr stark, weil die den Vorteil darin sehen, das Solarkataster wird halt ständig aktualisiert und mit den neuesten Zahlen gefüttert.
Wie viele der gefundenen Potenzialflächen sind mittlerweile umgesetzt bzw. mit erneuerbaren Energienanlagen belegt? Können Sie das daraus auch ablesen?
Ja, ist natürlich schwierig, das jetzt für die 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Kopf zu haben. Aber es gibt im Energieatlas über den Download-Bereich, da haben wir 3 Excel-Tabellen zur Verfügung gestellt. Da steht der Ausbaustand pro Gemeinde, das Potenzial und die Standorte der erneuerbaren Energien drin. Und alle Daten sind dann auch nochmal in dem Tool Planungsrechner im Energieatlas aufbereitet. Und hier kann jede Kommune schauen, wie sie da steht oder zum Beispiel, was noch für Ausbaupotenzial vorhanden ist oder wie die CO2-Emissionen der Kommune aussehen, wenn sie das Ausbaupotenzial hebt. Wenn man sich jetzt doch überblicksartig die einzelnen Kommunen anschaut, gibt es schon ein paar Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die mehr Windenergieanlagen gebaut haben, als wir damals in der landesweiten Studie fest oder berechnet haben. Bei allen anderen relevanten Potenzialen, wie zum Beispiel der PV-Dachfläche oder den Freiflächenanlagen oder auch der oberflächennahen Geothermie, um mal ein Beispiel aus dem Bereich Wärme zu nennen, haben wirklich alle Kommunen, natürlich muss man auch hier sagen, es gibt die eine oder andere, noch viel Luft nach oben.
Können Sie differenzieren, wer vornehmlich die Ergebnisse aus den Potenzialstudien abruft? Sind es die Kommunen, sind es einzelne Bürgerinnen und Bürger, die dort anfragen, oder sind es eher Investoren und Planungsunternehmen, Dienstleister?
Ja, das ist aus Datenschutzgründen schwierig nachzuverfolgen, aber wir haben eine Nutzerstatistik. Darauf können wir ablesen, dass monatlich 7.500 Besuche auf dem Energieatlas stattfinden. Von diesen 7.500 Besuchen gehen direkt 4.500 zum Solarkataster. Und insgesamt finden 70% der Besuche von Desktop-Rechnern aus statt. Und daraus können wir schließen, dass diese Besuche aus dem Büro stattfinden und dass die Nutzer des Energieatlas dann wahrscheinlich überwiegend ein professionelles Interesse haben. Und die Feedback-Funktion im Energieatlas, die benutzen dann eher so die Privaten. Also ich finde, das ist eine gute, bunte Mischung, wobei wir gerne noch mehr private Besucher hätten, die sich über den Bau einer Photovoltaikanlage auf ihrem eigenen Dach informieren.
Das Bürgerinteresse zu steigern, könnte doch auch von kommunaler Seite her unterstützt werden. Wie kann der Energieatlas bei der kommunalen Planung als Hilfestellung eingesetzt werden?
Also mit Hilfe des Energieatlas können sich die Kommunen zum einen über den Ausbaustand der erneuerbaren Energien in ihrem Gebiet informieren und zum anderen bietet ja der Energieatlas wichtige Informationen über die vorhandenen Aufbaupotenziale zu den erneuerbaren Energien. Und das können dann die Kommunen als Grundlage für ihre Konzepte und Planungen benutzen. Also der Energieatlas bietet hier einen niederschwelligen Einstieg in die Thematik erneuerbare Energie in der Gemeinde.
Die aktuell von Ihnen veröffentlichten Zahlen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, so sagten Sie selbst eben, zeigen noch Luft nach oben. Was muss denn geschehen, um die gesteckten Ausbauziele der erneuerbaren Energien auch zeitgemäß zu erreichen?
Dann würde ich Ihnen gerne mal die Zahlen von 2019 vorstellen. Stromseitig liegt da der Anteil der erneuerbaren Energien bei 16,2% am Bruttostromverbrauch. 8% davon wird durch die Windenergie zur Verfügung gestellt und jeweils so zwischen 3% und 4% durch die Photovoltaik und die Biomasse. Ja, diese Menge an erneuerbaren Energien wird von mehr als 288.000 Anlagen mit einer installierten Kapazität von 12,9 Gigawatt erzeugt. Bundesweit liegt der Anteil der erneuerbaren Energien bei 42%, aber diese Prozentzahlen muss man einordnen. Denn wenn man sich die Strommenge anschaut, stellt man fest, dass mit dieser Strommenge aus erneuerbaren Strom aus Nordrhein-Westfalen die gesamte Versorgung, Stromversorgung von Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet werden könnte. Und tatsächlich ist es so, dass deutschlandweit jede 10. Terawattstunde an erneuerbaren Energien aus Nordrhein-Westfalen stammt. Ja, es ist in der Tat so, dass wir mit dem Kohleausstieg vom Stromexport zum Stromimportland werden. Und dem können wir zum einen den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in unserem Bundesland entgegensetzen. Und zum anderen ist es aber auch wichtig, Transportkapazitäten für Stromlieferungen aus dem Norden aufzubauen und natürlich auch die fluktuierende Erzeugung der erneuerbaren Energien abzusichern.
Nordrhein-Westfalen als das einwohnerreichste Bundesland ist geprägt von seinen urbanen Siedlungsstrukturen, von seinen ländlichen Räumen im Besonderen. Wie lassen sich Ihrer Meinung nach die Ausbauziele in diesem heterogenen Land erreichen?
Gerade dicht besiedelte Bereiche bieten viele Ansatzpunkte. Zum einen haben wir viele Dächer, auf denen wir die Photovoltaik nutzen können. Wir können den Strom dort produzieren, wo er auch verbraucht wird. Und der Überschussstrom kann dann auch intelligent genutzt werden, zum Beispiel zum Laden von Elektrofahrzeugen oder auch als gespeicherte Wärme. Gerade bei urbanen Siedlungsstrukturen bietet sich zur Wärmeversorgung eine leitungsbasierte Lösung an. Das heißt, eine klimaneutrale Energiequelle versorgt viele Abnehmer. Im Ruhrgebiet wäre das beispielsweise an vielen Stellen durch das sowieso geförderte warme Grubenwasser möglich. Also eine schöne Verknüpfung zwischen Strukturwandel und Energiewende. An der Rheinschiene denke ich da vor allem an industriell abfallende Abwärme, die sonst nur ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Ja, Sie haben recht, also NRW ist in der Tat dicht besiedelt, gerade im Ruhrgebiet oder auch an der Rheinschiene. Aber diese dichte Besiedlung dürfen wir nicht als einen Hinderungsgrund sehen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern eher als Möglichkeit und Chance.
Es stellt aber dann natürlich auch besondere Herausforderungen an die Akzeptanz solcher Maßnahmen und Projekte. Glauben Sie, dass der Energieatlas und die damit verknüpften Potenzialstudien einen wichtigen Beitrag leisten, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu forcieren?
Ja, also ich finde, er kann das. Im Energieatlas wird ja jede erneuerbare Energienanlage dargestellt, also sofern es der Datenschutz zulässt. Weiterhin vermittelt der Energieatlas einen Überblick über die planerischen Grundlagen. Ja, und das ist dann sowohl für Anwohner als auch für die Planer in den Kommunen oder auch potenzielle Investoren interessant. Also ich finde, in dem Sinne schafft der Energieatlas durch seine enorme Datenmengen Transparenz und damit auch Akzeptanz.
Transparente Planungsprozesse zeigen, dass die Akzeptanz der Bevölkerung vor Ort deutlich höher sein kann. Gibt es Ihrer Meinung nach Verfahrensschritte in Genehmigungsverfahren, die man verbessern sollte?
Also ich finde, eine frühzeitige Beteiligung aller Akteure vor Ort ist immer sehr wichtig. Aber diese Beteiligung darf halt nicht nur im Sinne einer Information verstanden werden, sondern im Sinne auch einer echten Beteiligung, und dann das Feedback der beteiligten Person muss eingeholt werden, muss aufgenommen werden und muss abgewogen werden. Ein interessantes Instrument könnte natürlich auch die finanzielle Beteiligung sein, die dann sowohl den betroffenen Anwohnern als auch der Kommune hilft, indem diese dann profitieren von der erneuerbaren Energieanlage, die vor Ort aufgebaut wird.
Wenn man die Bevölkerung stärker einbinden würde, glauben Sie, dass man dann den Ausbau der Erneuerbaren schneller vorantreiben könnte?
Vermutlich ja, aber ich denke, es wird immer Menschen, Bürger geben, die nach dem Motto Not in my backyard dieser Planung entgegenstehen.
Jetzt haben wir an verschiedenen Punkten unseres Gespräches die Informationen gestriffen, wie groß die Potenziale der Erneuerbaren in Nordrhein-Westfalen sind. welche Möglichkeiten und auch welche Hinderungsgründe zu deren Erschließung es gibt. Was schätzen Sie, wie viel Zeit benötigt es, um unsere Potenziale hier zu erschließen, die für die Deckung des Strombedarfs für Nordrhein-Westfalen durch erneuerbare Energien erforderlich sind?
Das Pariser Klimaschutzabkommen gibt uns hier klare Vorgaben. Wollen wir die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzen, müssen wir uns beeilen und unsere Möglichkeiten nutzen, dass wir bis spätestens zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sind. Und zu diesem Ziel hat sich die Welt bekannt, hat sich Deutschland bekannt und hat sich auch Nordrhein-Westfalen bekannt.
Das sind hehre Ziele und die Zeit wird zeigen, wie nah wir da rankommen. Der sportliche Ehrgeiz gebietet es, nicht an diesem Ziel Halt zu machen, sondern vielleicht kann man auch darüber hinaus schießen. Frau Kruse, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in Ihr Tätigkeitsfeld beim Landesumweltamt und sage nochmals vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.